Ja, Reformatoren gab es mehr als Martin Luther. Obwohl man jetzt im Reformationsjahr, bei uns jedenfalls in unserer lutherischen Kirche, vor allem an Martin Luther denkt. Sich mit ihm auseinandersetzt, positiv und kritisch. Ich bin mir nicht so sicher, ob das, was Reformation eigentlich bedeutet, wirklich auf den Tisch kommt in diesem Jahr. Aber ich bin gespannt und wir können ja dazu beitragen. In der Schweiz, bei meinen Landsleuten, wo meine Frau auch herkommt, gab es vor allem auch andere Menschen, die das kirchliche Leben, die den evangelischen Glauben geprägt haben. Einer davon ist eben Johannes Calvin. Ich habe mir heute Morgen eine unmögliche Aufgabe gesteckt. Erstens würde ich kurz was aus seinem Leben, einfach einen Abriss, dass wir so ein bisschen wenigstens wissen, um wen es hier geht, berichten. Zum Zweiten kurz nennen, worin denn seine Theologie im Besonderen ihre Schwerpunkte hatte. Und drittens, und das ist das nahezu Unmögliche, mit Ihnen, mit euch einen kurzen Ausflug in die Frage machen, wer entscheidet eigentlich? Damit meine ich natürlich, wer entscheidet eigentlich, ob ein Mensch glaubt oder nicht? Ich habe das mal völlig zugespitzt. Man lässt vieles damit außer Acht, wenn man das Thema auf diese Frage bringt. Eigentlich geht es um die Frage der Vorherbestimmung, sogenannt auch lateinisch Prädestination, vorher festlegen, vorher bestimmen. Auf diese Frage kommt man, wenn man genau genug Bibel liest, behaupte ich. Irgendwann kommt man an diese Frage. Man kommt an diese Frage, wenn man sich damit beschäftigt, sag mal, wie ist das bei mir eigentlich gekommen, dass ich angefangen habe, mich mit Gott zu beschäftigen? Beziehungsweise, wie ist das eigentlich, wenn ich in eine Krise komme? Wenn ich mal nicht glauben kann oder nicht mehr glauben kann, was ist denn dann eigentlich? Dann kommt man auf diese Frage, die auch sehr eng mit der Frage, eigentlich nahezu identisch mit der Frage der Erwählung zu tun hat, also einer Wahl, die Gott trifft, wovon wir in der Bibel dauernd lesen, besonders in Bezug auf das Volk Gottes, das Volk Israel. Und dort hat Johannes Calvin andere Antworten gefunden als zum Beispiel Martin Luther oder auch andere Reformatoren. Johannes Calvin, nur dass man das zeitlich ein bisschen einordnen kann, wurde am 10. Juli 1509 in Noyon in Frankreich geboren. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Meine Frau könnte mir das jetzt sicherlich besser sagen. Dann hat er schon mit 14 angefangen und das Ganze über einen längeren Zeitraum, nahezu 10 Jahre, Rechtswissenschaften studiert. Beim Tod seines Vaters 1531, also als er 22 war, bewegte ihn etwas in Bezug auf seine katholische Kirche, die es ja damals an dieser Stelle nur gab, etwas Negatives. Der Vater war da irgendwie Rechtsbeistand für sein Domkapitel, also seinen Kirchenbereich, und über ihn wurde der kleine Kirchenbann verhängt. Irgendwas ist da in einer Erbfrage schiefgelaufen. Irgendwie war er sich mit der Kirchenleitung war unterschiedlicher Meinung. Die hielten das irgendwie nicht für gut, was er gemacht hat. Und das führte dazu, dass er kein ordentliches Begräbnis bekam. Vermutlich werden auch dort Zweifel am Tun seiner Kirche gekommen sein. Kurze Zeit später jedenfalls beschäftigt er sich mit den reformatorischen Ideen, die ja inzwischen längst aus Deutschland auch rübergekommen waren. Es gab ja noch andere Reformatoren wie Zwingli oder auch Farel, der in Genf tätig war. Man vermutet, dass er etwa 1534 dann endgültig davon überzeugt war, dass das, was mit der Reformation jetzt mitunter auch gegen den katholischen Glauben formuliert wird, richtig wäre. Und folgt also hier den Reformatoren. Er muss im Großen und Ganzen aufgrund dessen auch nach Basel fliehen, aus Frankreich, und veröffentlicht, und das ist tatsächlich ein Werk, wovon man einfach mal gehört haben soll, sein Hauptwerk in der ersten Auflage 1536, Christiani Religionis Institutio, kurz unter Theologen auch nur die Institutio von Calvin genannt. Das sollte man einfach nur mal gehört haben. Vermutlich war Calvin ein sehr, sehr scharfer Denker. Also vermutlich nicht nur, das weiß man ja, aber auch einer mit einem starken Willen und offensichtlich einerseits auch in gewisser Weise kompromisslos. Andererseits konnte er, wenn es um die Einheit der Christen ging, sehr wohl Kompromisse eingehen, musste sich in der Abendmahlsfrage mit anderen Reformatoren erst einigen, weil er unterschiedlicher Auffassung war, konnte das dann aber auch. Ihm war die Einheit der Christen immer sehr wichtig, aber er hat dann auch konsequent durchgezogen, was er geglaubt hat. Und diese Institutio ist das Zeugnis davon. Sehr viele Fragen sind dort sehr scharf durchdacht. Ob immer richtig, wer kann es am Ende sagen? Wir werden dazu noch kommen, wie weit da unser Verstand eigentlich überhaupt ein Urteilsvermögen haben könnte. Er ist dann nach Genf eingeladen worden von dem Reformator Farel, muss dort aber dann auch wieder gehen, weil der Genfer Rat ihn bittet zu gehen, beziehungsweise ihn der Stadt verweist. Später wird er dort wieder eingeladen, als dann plötzlich andere Leute an der Macht sind und man doch den Eindruck hat, dass Calvin doch irgendwie auf der richtigen Seite ist. 1540 heiratet er, die Ehe währt nur 9 Jahre. Und von Genf aus entfaltet Calvin dann, als er das zweite Mal dorthin kommt, im Grunde auch wesentlich Einfluss. Vor allem befasst er sich auch mit Kirchenordnung, setzt sich besonders dafür ein, dass es nicht alles hierarchisch geordnet ist, sondern dass das Priestertum aller Gläubigen zum Zug kommt. Das heißt, dass alle Glaubenden von Gott eine Verantwortung bekommen haben, mitzugestalten und auch etwas einzugeben. Er war sehr deutlich, wenn es darum ging, dass Menschen nicht dem Wort Gottes entsprechend leben wollten, die sogenannte Kirchenzucht, also dass man Leute ermahnen konnte, vielleicht auch ausschließen konnte. Da war er sehr deutlich, das ist eins seiner Themen gewesen, bis dahin, dass er auch daran, man streitet sich über die Beteiligung, aber daran beteiligt war, dass sogenannte Ketzer, das waren Leute, die eine falsche Lehre vertraten, auch hingerichtet wurden. Es gibt ja im Leben eines jeden Menschen, nicht nur in unserem, immer so auch die Schattenseiten, die man nur aus dem Zeitgeist verstehen kann, überhaupt wie es dazu kommt. Ist ja bei Luther auch so, zum Beispiel mit der Judenfrage. Und hier ist sicherlich einer der Schatten in Calvins Leben. Ich möchte aber jetzt nicht näher darauf eingehen. Er stirbt am 27. Mai 1564. Beeinflusst war Calvin von Luther, Melanchthon, Zwingli und Bucer, falls die Namen schon mal gehört wurden. Bei Luther und Melanchthon sollte das in Deutschland wahrscheinlich der Fall gewesen sein. Calvin war ja immer damit beschäftigt, Glaube auch in ein System zu bringen. Ja, das ist ja die Kunst der scharfen Denker, aber auch die Grenze oder die Gefahr der scharfen Denker. Er hat einmal gesagt, das Leben im Glauben, das Leben im Glauben ist nach Calvin gekennzeichnet durch Buße, Selbstverleugnung, Gebet, Betrachtung des zukünftigen Lebens und steht in allem unter der christlichen Freiheit. Das war ihm aber wichtig, dass man sein Leben entsprechend auch seines Glaubens gestaltet. Von seiner Lehre geprägt sind heute, nicht nur heute, sondern seitdem, vor allem die reformierten Kirchen. Wir haben in Deutschland nicht viele reformierte evangelische Kirchen. In anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, ist Landeskirche oder die evangelische Kirche nur als Reformierte organisiert. Es gibt noch die methodistische, aber alles, was wir so als Landeskirche bei uns sehen, ist in der Schweiz reformiert. Auch in den Niederlanden gibt es einen hohen Anteil reformierter Gläubiger. In Deutschland ist der vielleicht so etwa bei 2,5%, 2,5 vielleicht knapp. Aber es gibt auch unierte Kirchen, wo lutherische Kirche und reformierte Kirche zusammengeführt wurden. Entweder mindestens mal, was die Organisation angeht und an vielen Stellen sogar auch, was dann das Glaubensbekenntnis angeht. Nur das mal als Überblick. Wer weitere Fragen dazu hat, darf mich gerne löchern. Ich habe mal versucht, so ein bisschen jetzt einen Überblick zu geben, dass wir wissen, was überhaupt mit dem Begriff reformiert, auch mit dem Namen von Calvin anzufangen ist. Jetzt wollen wir uns einem besonderen Thema seiner Theologie widmen. Es ist eigentlich ein Teilthema nur, hat aber mit seinem Hauptthema zu tun. Sein Hauptthema war die Heiligkeit Gottes. Ja, Gott in seiner Heiligkeit, in seinem ganz Anderssein als wir Menschen und vor allem auch in seiner Allmacht. Ja, der einfach alles kann. Stoßen sich ja bis heute Leute dran. Nicht nur Christen bekommen Fragen, Mensch, und kann das jetzt so von Gott sein und so, sondern vor allem auch Menschen, die nicht christlich glauben wollen. Die Basis hat Calvins Theologie in dem, worin die ganze reformatorische Theologie ihre Basis hat, in den vier sogenannten Soli, ja, hat nichts mit Solidaritätszuschlag zu tun oder Beitrag oder so, sondern mit der Mehrzahl von Sola, und Sola bedeutet im Lateinischen allein. Und da hat er wurde formuliert, es ist ja auch von Luther ausgegangen, allein die Schrift. Nur in der Bibel finden wir zuverlässig Auskunft über das, was wir glauben. Alles andere muss sich daran messen lassen, was irgendwo formuliert wird. Zweitens, Solus Christus. Solus diesmal, nicht Sola, weil es diesmal männlich ist. Allein durch Jesus Christus werden wir gerettet. Es ist nichts anderes nötig. Niemand anderes hat für uns getan, was Christus für uns getan hat und wäre für unsere Rettung nötig. Sola gratia, allein die Gnade, also, dass ein Mensch gerettet wird, ist ein Geschenk Gottes und nichts anderes. Willi Grewe hat uns einen kurzen Hinweis vorhin gegeben. Man hat da als Mensch, und ich behaupte, das würden wir auch bei uns finden, so manches andere schon dazu erfunden, was da noch wichtig sein könnte, damit man denn auch richtig gerettet ist oder gläubig. Und das vierte, sola fide, allein durch den Glauben kommt der Mensch mit Gott in Ordnung. Das ist also das Annehmen des Geschenks. Nicht durch irgendwelche bestimmten, besonderen Taten. Johannes Calvin hat dazu, darüber hinaus, wie man immer das formulieren will, besonders betont fünf Sachen. In vielem war er sich mit Luther einig, obwohl sie sich in der Endfrage dann unterscheiden. Weil der Mensch sich von Gott gelöst hat, bestimmt diese Trennung von Gott, was die Bibel ja Sünde nennt, den Menschen total. Er ist völlig unfähig, ein Leben zu führen, das Gott für ihn gedacht hat. Er ist unfähig, zu Gott zu kommen von sich aus. Sich selber irgendwie mit Gott in Ordnung zu bringen oder auch nur Gott kennenzulernen. So will ich das einfach mal formulieren. Er kann das alles erst, wenn er mit dem Heiligen Geist von Gott dahin geführt wurde. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der Mensch, der gerettet wird, ist erwählt, also Erwählung zum Heil. Gott sucht sich das aus. Wenn nur Gott es tun kann, dann muss Gott es ja auch sein, der den Menschen dazu bringt. Und das ist bedingungslos. Es hat also nichts damit zu tun, was ein Mensch geleistet hat, wie er aussieht. Irgendeine Qualität des Menschen ist dafür nicht nötig. Wir werden hier nicht an diesem Bedingungslosen, sondern an der Erwählung weiter einsteigen. Und da will ich einfach zu sagen schon mal, das ist jetzt ein Thema, da werden wir wahrscheinlich heute nicht mit fertig. Deswegen ist es eine unmögliche Aufgabe, die ich uns gesteckt habe. Ja, ich bitte darum, mit mir Erbarmen zu haben, dass ich nicht alles beantworten kann. Mit sich selber Erbarmen zu haben, dass man nicht alles verstehen kann. Und drittens vor allem, weiter zu denken an dieser Frage. Denn sie ist dazu da, uns in unserem Leben auch nicht loszulassen. Ja, Gott hat vor Erschaffung des Universums sich ausgesucht, dass Menschen gerettet werden. Und sogar, das sagt Calvin, wer gerettet wird und dass Menschen auch nicht gerettet werden. Erwählung zum Heil, Vorherbestimmung zum Heil und auch zum Unheil. Das ist etwas und das prägnant Besondere an der Lehre von Johannes Calvin, am sogenannten Calvinismus. Er selbst hätte das nie gewollt, dass man das jemals so nennt, so wie Luther auch sicherlich nie wollte, dass man seine Kirche nach ihm benennt. Da unterscheidet er sich auch von Martin Luther. Wir werden das gleich begründen, wie er überhaupt auf seine Gedanken kommt. Dann, und damit verbunden ist, dass Jesus Christus nicht gestorben ist, um alle Menschen zu retten, sondern nur Auserwählte, die durch ihn gerettet sind, werden dadurch gerettet. Das basiert im Besonderen auf dem auf Aussagen, zum Beispiel, die Jesus beim Abendmahl macht, das ist mein Blut, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Da wird das für viele als Ausgangspunkt genommen, zu sagen, eben nicht für alle. Dann unwiderstehliche Gnade als Viertes, dass ein Mensch die Erwählung Gottes nicht ausschlagen kann. Dass er es sich nicht schafft, dagegen zur Wehr zu setzen. Wer von Gott erwählt ist, wird auch dann von Gott gerettet. Er wird glauben. Es wird dann sogar, ich konnte nicht genau bestimmen beim Lesen verschiedener Quellen, ob das nun wirklich von Calvin kommt. Vermutlich ist es erst danach gekommen, von Leuten, die das weiterentwickelt haben, dass man das auch im Leben sehen können soll. Zum Beispiel auch an wirtschaftlichem Erfolg. Interessant, aber das geht vermutlich nicht auf Calvin zurück. Und dann sogenannter Ausdruck, die Beharrlichkeit der Heiligen, das heißt, die gerettet werden, die sind gerettet, die können auch nicht wieder verloren gehen. Das waren so seine speziellen Lehren, zusätzlich zu vielem, was er zu tun hat mit Askese, eben mit dieser Kirchenzucht, die ich genannt habe, mit Wirtschaftsethik und so weiter und auch mit unterschiedlichen Auffassungen vom Abendmahl. So, jetzt widmen wir uns mal diesem Thema Vorherbestimmung. In aller Kürze, ich vergesse dann die Bilder, wurde mal Johannes Calvin gemalt. In aller Kürze versuche ich mal deutlich zu machen, worauf Calvins Lehre von dieser doppelten Bestimmung eigentlich basiert und wie in diesem Fall ich darüber denke, wie andere Reformatoren darüber gedacht haben. Die Grundfrage ist ja hier jetzt aufgeworfen, wer entscheidet eigentlich? Liegt es eigentlich an mir oder liegt es eigentlich an Gott? Wer schafft das Heil im Menschen? Gott hat seinen Sohn vor uns sterben lassen. Darin sind sich alle Reformatoren einig. Und dadurch wird ein Mensch gerettet. Es ist nichts anderes nötig. Darin sind sich die Reformatoren einig. Die Rechtfertigungsvereinbarung, die mit der katholischen Kirche vor etlichen Jahren geschlossen wurde, soll ja nun besagen, dass auch die katholische Kirche da inzwischen mit einig ist, dass man nichts anderes braucht als Jesus Christus. Ich kann das im Letzten nicht beurteilen, ob man das alte Katholische, das man auch durch sein Leben jetzt dazu beitragen muss, wirklich dann raus hat aus dem katholischen Glauben. Ich maße mir das nicht an. Aber mit den Evangelischen mindestens ist sich hier Calvin völlig einig. Alles ist getan, was zu unserer Rettung getan werden muss. Alles? Was ist denn nun mit dem Glauben? Ich denke, man muss auch glauben. Ja, zu Recht glauben wir das mit unserer Gemeinschaftsbewegung und auch vielen anderen. Das Glaube ein zentraler Punkt ist im Kontakt zwischen Gott und Mensch. So, und jetzt sagen wir ja nicht, es glaubt in mir. Wir sagen ja, ich glaube. Und Jesus sagt den Leuten auch, glaube. Oder dein Glaube hat dir geholfen. Und deswegen entsteht die Frage, was kann und macht eigentlich Gott? Was kann und macht der Mensch? Also, erste Frage war ja, wer schafft das Heil dem Menschen? Außerhalb des Menschen hat Gott alles geschafft, aber wie entsteht nun Glaube? Wenn wir davon ausgehen, wie Calvin und auch Luther, dass ein Mensch, und ich diskutiere mit Ihnen gerne darüber, wir können es nur jetzt gerade nicht tun, dass ein Mensch von sich aus unfähig ist, das Leben mit Gott aufzunehmen, dann müsste das ja alles an Gott hängen. Dann müsste ja alles an Gott liegen. Das Glaube wichtig ist, wird ja zum Beispiel deutlich im Römerbrief, Kapitel 10. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ach, ich habe den gar nicht angeschaltet, ne? Jetzt kannst du gleich drauf zugreifen, Entschuldige. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird gerettet. Auf solche Aussagen zum Beispiel. Ich habe einfach eine rausgegriffen. Basiert das ja. Nur, wenn der Mensch von sich aus unfähig ist dazu, auf Gott zu kommen. So hat Martin Luther das auch immer wieder gesagt. Er kommt von sich aus nicht mal auf die Idee, wer Gott ist. Wo kommt denn das her, dass ein Mensch glaubt? Und vielleicht hat dich diese Frage auch schon mal bewegt. Wieso glaubt eigentlich der eine? Zum Beispiel jetzt ich und der andere nicht. Zum Beispiel mein Freund, der bis heute sagt, das ist für mich Unsinn. Wie kommt das eigentlich? So, und jetzt sagen manche, na klar, Gott hat uns den freien Willen gegeben. Ja, der Mensch entscheidet, ob er glauben will oder nicht. Wenn mein Glaube von mir abhinge, dann würde ich heute schon nicht mehr glauben, behaupte ich. So hat es auch Martin Luther gesehen. So hat es auch Johannes Calvin gesehen. Glaube ist etwas, das Gott in mir angezündet und bewirkt hat. Aber warum macht das bei dem einen und bei dem anderen dann nicht? Ich mache einen Schnelldurchlauf. Wenn es jetzt Knoten im Kopf gibt, dann ist es kein Wunder. Ja, gerne bitte ansprechen. Wer sagt, ich komme jetzt überhaupt nicht mehr mit, der meldet sich gerne, dann können wir die Frage gleich klären. Aber das ist hier wirklich schwieriges Pflaster, obwohl es so grundlegend ist. Denn was machen wir in einer Krise, wenn mir der Glaube abhanden kommt? Und solche habe ich in meinem Leben schon gehabt, wo ich dachte, ich glaube ja gar nicht mehr. Was ist denn nun los und was mache ich jetzt? Und jetzt kommt man auf die Frage, was würde es mir eigentlich nützen, wenn ich sagen könnte, das liegt alles an mir. Ja, vom Menschen hängt ab, ob er glaubt oder nicht. Ich würde dann verzweifeln. Ich habe das auch so erlebt, ich habe gar nicht nach Gott gesucht. Sondern Gott ist einfach durch andere Menschen auf mich zugekommen, hat mir deutlich gemacht, du pass auf, jetzt kommt mal was anderes in deinem Leben. Und dann habe ich gemerkt, dem sollte ich mich widmen. Das ging für mich tatsächlich so, als wäre das gar keine Frage. Als ich das kennengelernt habe und entdeckt habe, was bei Gott zu finden ist durch Jesus Christus, habe ich gedacht, du wärst ja bescheuert, wenn du da nicht mitmachst. Ja, ich sage immer, Mensch, das musst du dir überlegen. Aber ich habe das auch überlegt. Aber ich hatte den Eindruck, Mensch, also jetzt hast du irgendwie so bei dem Angebot gar keine Wahl. Nur geben unsere inneren Vorgänge über das Auskunft, was sich hinter den Kulissen geistlich, also so, dass wir es nicht sehen können, in uns und außerhalb von uns abspielt. Man könnte jetzt sagen, na gut, dann macht Gott eben alles. Was hätten wir davon? Es könnte jetzt sein, es muss nicht dabei rauskommen, es könnte sein, dass man die Hände in den Schoß legt und sagt, na gut, Gott, dann mach mal, dass ich glaube. Dagegen spricht, dass Jesus sagt, glaube nur. Dass hier bei Paulus steht, Glaube. Ist das irgendwo dazwischen der richtige Weg, der Mittelweg? Ich behaupte und möchte das jetzt einführen, das kennen viele sicherlich längst, aber das Bild oder die Vorstellung von einer Medaille. Eine Medaille hat ja zwei Seiten. Die eine und die andere. Ich habe jetzt kein 2-Euro-Stück mitgenommen, das wäre die größte Medaille gewesen, die ich habe. Aber das hättet ihr jetzt auch nicht gesehen. Deswegen, ich denke, es ist klar, wovon ich rede. Bei der Medaille ist das Interessante, ich kann mir nie beide Seiten gleichzeitig angucken. Ja, ich kann so gucken, wenn wir es ganz genau nehmen, sehe ich dann nur die Seite, aber nicht, also die Kante, aber nicht beide Seiten. Das soll so ein bisschen deutlich machen, wir Menschen haben unsere Grenzen. Vor allem, wenn es um die Frage nach Gott geht. Ja, das ist ja ein Vorwurf, der uns Christen gemacht wird. Gott ist nur ein Bild, das ihr euch an den Himmel werft. Das geht aus von menschlichen Vorstellungen und so soll Gott dann sein, einfach weil die Menschen es nötig haben. In unserer Gegend hier auch sicherlich nicht ganz wenig verbreitet, weil das ja im Besonderen im Marxismus, im Sozialismus das vorherrschende Bild war. Ja, Glaube ist bloß etwas, was der Mensch sich selber macht, weil er das irgendwie nötig hat, weil er sonst irgendwie mit der Wirklichkeit nicht klarkommt. Es ist aber nichts dran. Es ist eine reine Idee des Menschen. Wenn das so wäre, dann würden uns diese Fragen heute nie bewegt haben. Und ich merke an dieser Stelle, bei dem, was uns die Bibel berichtet, kommt mir etwas entgegen, was sich ein Mensch nicht ausdenken kann. Es geht weit über den Menschen hinaus und weit über das menschlich Denkbare. Wir können nur hinterherdenken, also nachdenken, was Gott uns von sich preisgegeben hat. Mehr ist uns nicht möglich. Wir können uns das nicht ausdenken. Und deswegen sehen wir nur eine Medaille. Es ist eine Seite der Medaille. Es ist unsere Grenze. Aber die Medaille besteht aus beiden Seiten. Wir haben die Medaille nicht, wenn wir eine Seite nicht haben wollen. Dann müssen wir die Medaille wegwerfen. Das ist das Spannende gerade an dieser Frage. Woran liegt es eigentlich, dass ein Mensch glaubt? Jetzt kommt, das Thema, was ist Vorherbestimmung? Und da müssen wir, ich muss hier so ein bisschen springen, weil ich ja nicht an der Tastatur sitze, mal zum ersten Epheserbrief gehen. Kurz lesen, das ist eine der Ausgangsstellen mit Sicherheit. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. So. Können jetzt nicht uns alles ausdenken, man könnte hier stundenlang über diesen Text alleine predigen. Jetzt kommt's, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Dann geht Paulus noch darauf ein, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Wir haben in ihm die Erlösung, die Vergebung der Sünden und so weiter. Das ist also eine Aussage, er hat uns erwählt. Wen meint Paulus mit uns? Er schreibt an Menschen, die an Jesus glauben. Aber diesen Brief lesen ja vielleicht auch andere. Er geht hier von Menschen aus, die an Jesus glauben. Schließt sich selber und seine Mitarbeiter mit ein, mit denen er schreibt. Er wählt, ehe der Welt Grund gelegt war, also bevor es diese Welt gab. Und jetzt merkt man, ich kann es nicht fassen. Wir merken, der menschliche Verstand reicht nicht. Nicht mal, um sich das vorzustellen, aber um das auszudenken, was das eigentlich bedeutet. Das heißt aber nicht, dass wir etwas davon begreifen können. Und das haben nun zum Beispiel die Reformatoren im Besonderen auch versucht, mal zu formulieren. Ausgesucht, bevor es diese Welt gab. Deswegen sage ich das ja immer. Gott hat sich nicht gedacht, ach Mensch, du, der Matthias ist ja auch eigentlich ein ganz netter Kerl. Na gut, dann spreche ich den mal an. Okay, oder? Ach, dem geht's jetzt gerade so schlecht.
Ach komm, dann wollen wir ihn mal jetzt ansprechen. Nein, sondern er hat sich gedacht, ja, diesen Matthias, den möchte ich haben. Und da hat er ihn gemacht. Ja, ob man nun Calvinist sein möchte oder nicht an dieser Stelle, das ist ja etwas, was Luther auch sehr wichtig war und vielen anderen, auch der katholischen Kirche, das hat Gott sich überlegt, bevor er uns gemacht hat, dass er uns haben will. Dass es dich gibt. Und so viel kann ich auch schon sagen, dass du glaubst an Jesus Christus. Das hat nicht damit angefangen, dass du irgendwann mal auf die Idee gekommen bist. Das hat auch nicht damit angefangen, dass irgendein Mensch auf diese Idee gekommen ist. Das hat da angefangen, wo Gott auf die Idee gekommen ist. So weit ist das mit dir her. Wenn du manchmal sagst, es ist mit mir nicht weit her. Doch, doch, so weit. So, und wenn man das jetzt konsequent durchzieht, steht ja die Frage, warum glaubt der eine und warum der andere nicht? Hat der Mensch einen freien Willen? Da sagen die Reformatoren, der Wille des Menschen ist nur frei, wenn Gott ihn freisetzt. Verglichen mit dem Bild von dem toten Lazarus, der im Grab liegt, der war nicht frei. So tot ist ein Mensch in seiner Trennung von Gott, sagen die Reformatoren. Jetzt kommt Jesus und sagt, so Lazarus, jetzt komm raus. Zack. Steht er auf und kommt raus. Jetzt ist er frei, rauszukommen. Vorher nicht. Ja, aber warum denn jetzt der eine und der andere nicht? So, und man muss ja ganz vorsichtig sein, nicht nur also über Menschen zu reden überhaupt, über Menschen zu reden, die besser denken können als man selber, was Calvin mit Sicherheit konnte, und über Menschen, die auch nur aufgrund einer Quelle, die wir haben, wenn es jetzt auch um die Zuverlässigste geht, die wir haben, aber versuchen, dem nachzudenken und dabei vielleicht auf eine andere Überlegung kommen als ich oder als andere. Muss man immer sehr vorsichtig sein. Aber ich behaupte, jetzt hat Calvin seinen scharfen Verstand übertrieben und meinte, er könne jetzt in Gottes Welt hineingucken und sagen, Gott hat das sich ausgesucht, dass der eine gerettet wird und dass der andere nicht gerettet wird. Er hat dafür natürlich gute Gründe. Römerbrief Kapitel 9 zum Beispiel. Da geht's um das Volk Israel. Das muss man beachten, sonst versteht man meiner Ansicht nach die Stelle nicht richtig. Geht ums Volk Israel. Und darum, dass die bis heute ja weitgehend nicht an Jesus glauben. Und Paulus will in den Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief begründen, warum er aber die Vorstellung und vor allem dieses Volk nicht aufgibt, weil Gott mit diesem Volk noch einen besonderen Weg geht. So viel will ich mal dazu sagen. So. Und er sagt jetzt, zu Mose hat Gott ja gesprochen, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ja, und jetzt kommt er zu dem Schluss, also liegt es nun gar nicht daran, ob einer jetzt schon will oder ob er das so gut macht. Laufen ist also das, ne, die Aktivität, mit der ich unterwegs bin. Sondern es liegt an Gottes Erbarmen. Dass Gott sagt, dem schenke ich's. Jetzt taucht vor unserem Auge vielleicht ein ganz furchtbarer Gott auf. Das hat jetzt mit der Vorstellung zu tun, die wir bis jetzt schon von Gott haben. Ob wir jetzt Angst kriegen oder nicht. Ob wir sagen, dann macht er das ja willkürlich. Und das ist ja schlecht. Nur weil er das entscheidet, muss es nicht schlecht sein. Nur weil er das entscheidet, kann es dafür trotzdem Gründe geben, auch wenn ich sie nicht verstehe. Nur weil er das entscheidet, muss es aber noch lange nicht mit einer Bedingung zu tun haben, die von meiner Qualität abhängt. Sondern er belohnt dann doch eben mal für ein gutes Leben. Wäre alles damit nicht gesagt. Sondern einfach, und das war ja Calvin so wichtig, einfach, dass Gott alles in der Hand hat, ist hier gesagt. Und du, lieber Mensch, zu dem, was wirklich wichtig ist, nicht fähig bist. Es liegt allein an Gottes Erbarmen. Calvin sagt, Gott hat alles festgelegt, wer gerettet wird und wer verdammt wird. Man könnte das Ganze auch anders beantworten, wie einer seiner Schüler später, Karl Barth zum Beispiel. Nein, ich kann das nicht glauben, dass Gott zur Verdammnis bestimmt hat, sondern Gott rettet einfach alle. Das hat er festgelegt. Oder man könnte, und wenn ich Luther richtig verstanden habe, dann ist Martin Luther diesen Weg gegangen, sagen, das, was wir wissen. Ja, diese Stelle zum Beispiel ist ja im Besonderen auf Israel gesagt. Da werden sogar geschichtliche Personen genannt, wie der Pharao, die auch ein geschichtliches Handeln in Gottes Heilsgeschichte, die da eine Rolle spielen. Da könnte man immer noch sagen, das ist nur auf diese Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel bezogen. Das hat zwar mehr Bedeutung, aber man könnte das sagen, dass damit gar nicht das Heil und das Unheil aller Menschen irgendwie beschrieben worden sein soll. Das könnte man alles sagen. Aber es ist eine der ganz wenigen Stellen, die einzige, die mir einfällt, ist es, in der es um so etwas geht, dass Gott zum Beispiel, wie hier unten beschrieben, ach, das kann man jetzt gar nicht lesen, das ist ja schade, na gut, dann muss ich das lesen, hier unten, ja, als Begründung, da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, auf dass er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Also die einen hat er zum Verderben bereitet, die anderen zur Herrlichkeit. Das ist ja dieser Knackpunkt. Ob damit wirklich gemeint ist, das endgültige Heil, und ob damit wirklich gesagt ist, Gott hat Menschen geschaffen, die verloren gehen sollen. Da hat Martin Luther gesagt, das kann ich in der Bibel nicht erkennen. Über diese Frage kann ich keine Auskunft geben. Das geht dem menschlichen Verstand zu weit. Er kann es nicht fassen. Das würde über die Offenbarung hinausgehen. Es ist wirklich aus meiner Sicht die einzige Stelle, die so etwas überhaupt nur zu denken zulässt. Deswegen hat Luther gesagt, Gott hat Menschen erwählt zum Heil. Zum Heil. Jetzt kann man ja sagen, ja gut, wenn er die einen ausgesucht hat zum Heil, dann hat er die anderen nicht ausgesucht. Dann wäre es ja das Gleiche. Jetzt muss man gucken, wozu ist eigentlich hier die Rede von der Erwählung? Sowohl hier als auch an allen anderen Stellen, wie auch im Epheserbrief und so. Es ist dazu da, jemanden, der glaubt, gewiss zu machen, dass er in Gottes Hand gut und sicher aufgehoben ist. Behaupte ich. Paulus wollte mit allem, was er schreibt zur Erwählung oder auch was sonst in der Bibel steht, nicht uns genau schildern, wie das funktioniert. So etwa, dass wir sogar noch Gott in den Griff kriegen können, vielleicht noch irgendwie. Nein, sondern es soll deutlich werden, Gott hat das in der Hand und du bist in Gottes Hand. Und wenn du denn entdeckt hast, dass Gott dich angesprochen hat, dann darfst du glauben, das hat er sich längst bevor es dich gab, überlegt. Das steht und fällt nicht damit, wie es dir jetzt gerade geht. Und du darfst dich da einfach reinfallen lassen und bist aufgehoben. So viel habe ich auch von der Erwählungslehre verstanden. Dazu ist sie da. Sie soll froh machen und gewiss machen und nicht verunsichern. Jetzt gibt es aber in der Bibel so manches, wo wir mit unserem Denken jetzt Schwierigkeiten kriegen. Ja, Gott Gott sein lassen heißt für mich auch, weißt du, was ich, das, was ich nicht verstehe, das hast du ja im Blick. Muss ich gar nicht, ich bin ja nicht Gott. Das heißt nicht, dass man nicht Dinge durchdenken soll. Aber ich behaupte, hier ist uns eine Grenze gegeben. Wie komme ich darauf? Oder wie kommt auch andere darauf? Zum Beispiel durch solche Stellen. Aus dem zweiten Petrusbrief. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, dass er wiederkommen wird und eine neue Erde macht. Wie es einige für eine Verzögerung halten, die dann schon angefangen haben zu spotten. Ach, ihr behauptet immer, Jesus kommt wieder. Das ist ja schon seit 2000 Jahren nicht passiert. Sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße, zur Umkehr finde. Jedermann. Oder 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, eins meiner häufigsten Zitate vermutlich, als Evangelist natürlich besonders. Dies ist gut, dass man für alle Menschen betet, wird da geschrieben. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen sollen gerettet werden. Oder, Titus 2, Vers 11, die dritte Stelle. Denn es ist erschienen, die heilsame, die gesundmachende Gnade Gottes allen Menschen. Und jetzt kommt danach etwas, was auch Calvin sehr wichtig gewesen wäre, auch Luther. Und er zieht uns dahin, dass wir jetzt auch gottgefällig leben. So. Aber allen Menschen ist die gesundmachende Gnade Gottes erschienen. Und Jesus hat immerhin gesagt, bei seinem Abschied von den Jüngern, nachdem er sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Alle Völker. So, und jetzt können wir nur immer hinterherdenken. Wir können nur nehmen, was wir offenbart bekommen haben und können nachdenken, was heißt das für uns. Und ich möchte das für mich so festhalten. Ich lasse mich auch eines Besseren belehren, aber bis jetzt ist es nicht geschehen. Dass es keine Bibelstellen gibt, die uns das eindeutig belegen, dass Gott sich, auch unter uns oder wie auch immer in unserer Umgebung, Menschen ausgesucht hat zum Heil und zum Unheil. Ich glaube, dass du dich einfach freuen kannst, wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist, wenn du gemerkt hast, Gott spricht mich an in deinem Leben, dass du ein von Gott erwählter Mensch bist, den er unter allen Umständen und um jeden Preis bei sich haben will. Davon können wir ausgehen. Das Stichwort heißt in Christus. Das könnte man auch sagen, das ist auch eine Theorie, die aufgestellt wird. Gott hat alle die ausgesucht, die an Jesus glauben. Die sind erwählt, deswegen ist es hier von Erwählung so gesagt. Ich glaube, das greift es noch nicht ganz, aber weiter kann ich jedenfalls bis jetzt nicht denken. Aber du sollst wissen, dass Gott dich haben will. Ja, ich würde sagen, Gott Gott sein lassen heißt auch, ich erkenne an, dass ich die Hölle verdient habe. Das heißt, wenn Gott mich dazu erwählt hätte, dass ich ewig verdammt werde, dann hätte er damit recht, so wie ich bin. Es würde kein Unrecht geschehen. Überhaupt keins. Keiner könnte sich beschweren. Er hat in allem Recht. So bin ich, dass ich dahin gehöre. Und meinen wir denn, dass wenn jemand so Gott Recht gibt, dass der nicht bei Gott sein kann? Und jetzt merkt man diese Frage, deswegen sagte ich, denk da bitte weiter, die Frage soll bohren. Die soll mich dahin bringen, wer macht's eigentlich und worum geht's eigentlich? Ja, und wenn du den Wunsch in dir trägst, das glauben zu können, dass Jesus auch deine Schuld getragen hat, weil es eben nötig ist, dann kann ich nach allem, was ich in der Bibel gelesen habe, nur sagen, ich gratuliere dir, dann nimm's doch einfach an. Und freu dich, dass Gott auch dich angesprochen hat. Wenn du Gottes Ruf gehört hast, dann will er dich auch haben. Jesus hat das ausgedrückt, alles, was mir der Vater gibt, kommt zu mir. Das ist ja wieder genau in diesem Sinne. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wer Gott beim Wort nimmt, der hat noch nie damit falsch gelegen. Also komm doch, kann man nur sagen. Dann glaub's doch. Wer entscheidet? Zwei Seiten einer Medaille. Gott rettet. Ist die eine Seite. Wir sind gefragt zu glauben, ist die andere Seite. Und wie das alles nachher wirklich war, das überlasse ich jetzt Gott und werde es hinterher erfahren. Sicher sein kannst du dir, bevor es unsere Welt gab, wollte Gott dich bei sich haben. Amen.